Vorher habe ich erfahren, dass es tatsächlich eine Zwischenstation ist, die wir besprechen. Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Erklären Sie mal, was so jemand macht. Und dann vorgestern hätte es ein neuer gegeben, habe ich gehört.
Ja gut, also es gibt ja in Deutschland fünf große Sozialverbände. Ihr eigener Sozialverband, die Diakonie, kennen Sie. Dann gibt es auf katholischer Seite die Caritas. Es gibt das Rote Kreuz. Es gibt die Arbeiterwohlfahrt. Und es gibt den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das sind die fünf großen Sozialverbände. Das sind alles Dachorganisationen, unter deren Dach sich verschiedene Einrichtungen, auch verschiedene Mitgliedsorganisationen wiederum befinden, die im Bereich der Behindertenhilfe unterwegs sind, im Bereich der Jugendhilfe, im Bereich der Altenhilfe, also alles, was mit Sozialpolitik im weitesten Sinne zu tun hat, wird von solchen Sozialverbänden organisiert und getragen. Der Paritätische in Baden-Württemberg, das ist ein Verband mit etwa 820 Mitgliedsorganisationen. Diese Mitgliedsorganisationen machen Milliardenumsätze, also da steckt auch relativ viel Geld im System drin. Und ich war der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende über 7 Jahre hinweg und sollte diese Aufgabe dann aber mit Datum vorgestern endgültig aufgeben, weil wenn man unabhängiger Beauftragter einer Regierung ist, dann sollte man das auch gegenüber den Sozialverbänden sein. Und ich wollte mich nicht des Vorwurfs aussetzen, dass zum Beispiel Diakonie oder Caritas sagt, ja, der Häuptling vom Paritätischen ist jetzt gleichzeitig Beauftragter Landesregierung. Und um dieses kleine Stück politische Kultur zu setzen, habe ich dann gesagt, okay, dann werde ich dieses Ehrenamt aufgeben. Und vorgestern ist mein Nachfolger gewählt worden.
Das finde ich sowieso einen ganz bemerkenswerten Teil Ihrer jetzigen Aufgabe, die ja auch ehrenamtlich ist, Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Behinderten. Sie haben großen Wert darauf gelegt, dieses Amt wirklich ganz unabhängig zu führen, in diesem Sinn auch als erster Nichtmitglied der Landesregierung zu sein. Sagen Sie nochmal geschwind, was das auch für Sie, aber auch natürlich insgesamt für dieses Amt bedeutet.
Ja, also dass jetzt ein unabhängiger Beauftragter dieses Amt versieht, entspricht einer langjährigen Forderung vieler Behindertenorganisationen. Mein Vorgänger war ja Staatssekretär und der hat im Prinzip zwei Chefs gehabt, einen Sozialminister und den Ministerpräsidenten. Und er war im Prinzip dadurch eingebunden in die Kabinettsdisziplin. Er konnte sicher manchmal nicht so, wie er gerne gewollt hätte. Jetzt als unabhängiger Beauftragter habe ich keinen Chef vor der Nase. Über mir kommt, wenn mit Verlaub, Herr Dekan, nur noch der Himmel. Und deswegen nehme ich mir auch das Recht raus, das zu sagen, was ich für richtig halte. Und in den letzten Tagen habe ich auch schon erste Beweise dafür abgeliefert, zum Leidwesen unserer Sozialministerin.
Auf diesen direkten Fall kommen wir auch gleich noch. Jetzt haben Sie schon angedeutet, Ihr großes Thema Inklusion. Erklären Sie uns noch einmal, was das bedeutet. Kam ja von der UNO und ist ein großes Wort, aber muss dann in kleine Münzen des Alltags umgebrochen werden. Was bedeutet Inklusion von Behinderten in unserer Gesellschaft?
Also weil ich jetzt hier ein paar Freunde und Wegbegleiter sehe, die das schon ein paar Mal von mir gehört haben, diese Definition und diese Erklärung, bitte ich um Nachsicht. Wenn ich noch einmal genau das sage, was ich heute Morgen bei einer anderen Veranstaltung schon gesagt habe, vor ein paar Jahren haben einige wahrscheinlich bei der Begrifflichkeit Inklusion gedacht, dass es sich um eine schlimme Krankheit handelt. Aber davon kann überhaupt keine Rede sein. Im Prinzip ist Inklusion die Fortführung dessen, was wir die letzten Jahrzehnte hatten, Integration. Aber es gibt schon einen qualitativen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Bei der Integration haben wir über viele Jahre von Menschen mit einer Behinderung erwartet, dass sie eine gewisse Anpassungsleistung an die vorgegebenen gesellschaftlichen Normen und Rahmenbedingungen erbringen. Und Inklusion geht den anderen Weg. Bei Inklusion soll die Gesellschaft sich so verändern und soll ihre Normen, Werte und Rahmenbedingungen so verändern, dass ein Mitmachen, ein Mittendrinsein in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung viel leichter fällt, als das vorher der Fall war. Und dass das ein Prozess ist, dass man da nicht einfach nur einen Hebel umlegen kann und glauben kann, jetzt stimmt alles, das liegt auf der Hand. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Ich kann Ihnen keine Prognose abgeben, wann Deutschland jemals eine absolut inklusive Gesellschaft sein wird. Das dauert seine Zeit, vor allem auch deshalb, weil es halt auch nicht zum Nulltarif geht, dieser Umbau.
Da werden wir sicher auch gleich noch drüber reden, welche finanziellen Dimensionen das hat. Ich möchte zunächst mal noch an einer Stelle tiefer gehen, nämlich die Thema Bildungsinklusion. Sie haben es ja schon angedeutet, schulischer Bereich, aber fangen wir vielleicht mal noch eine Stufe tiefer bei den Kindergärten an. Momentan ist es sicher schon an vielen, vielen Stellen so, dass Kinder auch mit größeren Einschränkungen in den entsprechenden Einrichtungen mit hineingenommen werden. Integrationskräfte werden dann gestellt. Und. Wie muss ich mir darüber hinausgehend oder dies weitergehend Inklusion in Kindergärten vorstellen?
Also Gott sei Dank stehen wir gerade in diesem sogenannten Primarbereich nicht am Anfang. Gott sei Dank wird im Primarbereich und auch in den Grundschulen doch seit einigen Jahren bereits inklusiv gedacht und gehandelt. Das gilt insbesondere für die Kindergärten. Ich weiß nicht, wie es hier konkret in Nagold aussieht, aber in meiner Heimatstadt Tübingen ist es eine bare Selbstverständlichkeit, dass man im Kindergarten die Möglichkeit eröffnet, auch ein Kind mit Behinderung im Regelkindergarten einfach ja, gut aufzunehmen. Auch im Grundschulbereich gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von positiven Beispielen, auch hier im Land. Aber was halt jetzt fehlt, und um das geht letzten Endes auch im Moment die aktuelle Diskussion, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter nach der Grundschule? Also S1-Bereich, Sekundarstufe 1. Wie geht es da jetzt weiter? Wir waren 96 schon mal so weit, dass man hätte Erfahrungen sammeln können, wie es im Sekundarstufenbereich weitergeht. Aber die damalige Landesregierung hat gesagt, was wir zulassen, sind Außenklassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und als dann die UN-Charta vor 3 Jahren verabschiedet wurde, hat die Landesregierung, die immer noch die gleiche war wie 96, gesagt, jetzt möchten wir aber auch überlegen, wie es im S1-Bereich weitergeht. Und deshalb hat man dann 2009 angefangen, 5 Modellregionen einzurichten. Und im Moment sieht es so aus, diese 5 Modellregionen haben 3 Jahre gearbeitet, haben untersucht, wie die Rahmenbedingungen aussehen soll für eine inklusive Beschulung im weiterführenden Schulbereich. Aber jetzt bin ich gespannt, wie jetzt diese Erkenntnisse aus diesen 5 Modellregionen in ein zu novellierendes Schulgesetz übersetzt werden. Und da sind wir wieder beim Thema Geld.
Das wollte ich gerade dann direkt ansprechen. Das kann ja nur ganz schwer mit dem einhergehen, was wir auch gerade durch die Presse gehen hören, nämlich dass die Zahl der Lehrerstellen halt eben zurückgebaut werden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass inklusive Betreuung mit weniger Lehrkräften als seither besser gelingen kann, oder?
Nee, natürlich nicht. Also ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man jetzt quasi gerade im Bildungssektor anfängt zu sparen. Die Politik, und da drehe ich Hand nicht drum, egal welche Partei, hat sich jetzt auf diesen ganzen Kurs eingelassen. Sparen, 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 Fiskalpakt, Schuldenbremse in der Verfassung, im Grundgesetz. Die soll jetzt auch noch in die Landesverfassung aufgenommen werden. Und das bedeutet Sachzwang ohne Ende. Und das bedeutet konkret, dass im jetzigen Landeshaushalt ein strukturelles Defizit vorhanden ist von 2,5 Milliarden Euro, was bis 2019 wie auch immer gestoppt werden soll. Klar, der Personalkörper ist mit Abstand im Landeshaushalt der größte Posten, aber bitteschön, mir täte noch ein bisschen was anderes einfallen zum Sparen, und darüber hinaus muss man vor allem auch überlegen, wie kann man die Einnahmenseite verbessern. Mhm. Wir leben in einem sehr reichen Land, und der Reichtum und die Armut haben sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren enorm auseinanderentwickelt. Und wenn Sie bedenken, wenn ich das noch sagen darf, ja, dass 1997 eine reine Landessteuer, die nannte sich Vermögenssteuer, eine reine Landessteuer abgeschafft wurde, ersatzlos, und dass das fürs Land Baden-Württemberg seit 1997, also seit über 15 Jahren, bedeutet jedes Jahr schlappe 2,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Wenn wir die hätten, dann hätten wir kein Problem jetzt. Mhm. Aber damals hat man die Vermögensteuer für die wirklich Reichen ersatzlos gestrichen. Und das ist die Situation bis heute.
Damit wären wir auch bei dem Thema, wer trägt die Lasten der sozialen Verantwortung, die wir zweifellos haben, auch der sozialen Verantwortung der Zukunft. Jetzt möchte ich mal einen Blick auf ein weiteres Thema mit Ihnen durchdiskutieren, nämlich den Arbeitsmarkt. Die soziale Verantwortung unserer Unternehmen ist ja im Prinzip riesig. Es ist ein Land, in dem Unternehmen aus unserer Sicht ja weiterhin gut sein können, auch Gewinne machen und. Und jetzt ist die Frage, welche Chancen werden behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben, besonders jetzt wieder auf dem Hintergrund der UN-Charta 2013 mit voller Teilhabe. Wie sehen Sie das?
Also es wird zu wenig getan. Ich muss Ihnen da in dem Zusammenhang ein paar erschreckende Zahlen nennen. Von den größten 30 DAX-Konzernen in Deutschland erfüllen die Quote, nämlich Menschen mit Behinderung im Betrieb zu beschäftigen, gerade mal 7 die Quote von 30 DAX-Konzernen. Und darunter sind Konzerne wie SAP oder Allianz, der größte Versicherungskonzern in Europa, die Quote nicht erfüllen. Muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß auch, warum das so ist. Das, was ein Betrieb, wenn er die Quote nicht erfüllt, abdrücken, in Anführungszeichen muss, zahlen muss, in den Ausgleichsabgabentopf, das ist zu wenig. Ein großer Konzern, der zu wenig Menschen mit Behinderung beschäftigt, zahlt im Jahr etwa 2.100 Euro in diesen Topf. 2.100 Euro für jeden durch einen behinderten Menschen nicht besetzten Arbeitsplatz in einem DAX-Konzern. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass mal der Bundesgesetzgeber über dieses Thema nicht nur nachdenkt, sondern sich auf den Weg macht und sagt, Leute, also bitte, ja, da müssen wir mehr tun. Und deswegen zum Beispiel die Ausgleichsabgabe verdoppelt wird, auf von mir aus 4.000 Euro, um mehr Anreize zu schaffen, dass Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt mit einer Behinderung einen Arbeitsplatz suchen, einfach, dass die Anreize gesteigert werden. Auch im öffentlichen Bereich sieht es nicht so optimal aus. Der größte Arbeitgeber im Land ist ja bekanntlich die Landesverwaltung selber. Das sind 260.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Landesverwaltung. Und das Land erfüllt die Quote gerade mal knapp mit 5,3%. Ich habe im Kabinett vorgetragen, habe gesagt, überlegt euch bitte mal, Ihr Minister, ob er nicht wenigstens freiwillig versucht, über Personalentwicklungsmaßnahmen die Quote 6% anzustreben, freiwillig. Ich bin mal gespannt, in einem Jahr wird der nächste Bericht vorgelegt und den werde ich mir sehr genau angucken.
Ist es typisch deutsch oder ist das sowieso, liegt das im Menschen drin, dass man Dinge immer nur dann tut, wenn es eine mehr Geld kostet als das andere, also dass man über die Geldschraube drehen muss? Man könnte es doch eigentlich auch anders.
Na ja, gut, ich meine, ob Sie das Thema Umweltschutz, Ökologie nehmen, über den Geldbeutel wird leider bei Menschen sehr viel geregelt. Das ist so. Das ist wahrscheinlich eine anthropologische Konstante sogar. Aber es kommt schon noch eins dazu und ich denke, das ist der Hintergrund Ihrer Frage. Es gehört auch Bewusstsein dazu. Und wir sind halt in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, zum Beispiel zu den skandinavischen Ländern, in unserem Bewusstsein, was das Thema Mensch mit Behinderung angeht, ja, ich muss das so hart sagen, eher erst am Anfang, weil wir eben diese qualitativ guten Angebote in den Heimen, aber eben zentral in der Fläche auf der grünen Wiese geschaffen haben. Wir haben Behindertenwerkstätten aufgebaut in hoher Qualität, aber das ist halt alles jetzt exklusiv. Und wir sind es nicht gewohnt, mit dem Thema so umzugehen wie andere Länder, wo nie etwas exklusiv war, beziehungsweise wo dieser Prozess schon früher stattgefunden hat, in den 70er, in den 80er Jahren, eben in den skandinavischen Ländern.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, dass wir ja langsam aber sicher, ja, was heißt langsam aber sicher, energisch umsteuern müssen zum Thema, wo und wie wir auch die ganzen Einrichtungen wieder uns näher bringen. Ich möchte zunächst nochmal an einigen Konkretionen mit Ihnen überlegen. Arbeitsmarkt für Behinderte inklusiv gestalten stellt ja auch Arbeitgeber vor enorme Herausforderungen. Geeignete Arbeitsplätze, geeignete Arbeitsplatzbeschreibungen. Kennen Sie Beispiele, kennen Sie Exemplarisches, wo das wirklich auch gut gehandhabt wird?
Also es gibt natürlich auch positive Beispiele. Ich sage mal, ein großer Konzern wie Böhringer Ingelheim, der eine sehr, sehr große Fabrik hat in Biberach und wahrscheinlich einer der besten Steuerzahler, Gewerbesteuerzahler ist in ganz Baden-Württemberg. Denn die haben mir vor kurzem einen eigenen betriebsinternen Entwicklungsplan vorgestellt, wo sie ganz bewusst und ganz systematisch Maßnahmen definieren und ergreifen, um mehr Menschen mit Behinderung in ihrem Betrieb eine Chance zu geben, um ihre Quote, die auch nicht erfüllt ist, tatsächlich endlich auf 5% hochzubringen. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von auch Positivbeispielen, das darf man nicht verschweigen bei, in dem Zusammenhang. Aber ja, es gibt schon noch viel zu tun.
Kommen wir also zu dem Thema, das wir gerade vorher schon angekündigt haben, nämlich, dass wir über lange Zeit ein Stück Exklusion betrieben haben und das gar nicht aus irgendwelchen schlechten Absichten, sondern im Versuch für Behinderte auch sehr professionell Hilfe auf sie zu gewährleisten. Da entstanden große Zentren für Behinderte und jetzt kommt man wieder davon weg, geht mehr in die Fläche, dezentralisiert. Welche Chancen, aber auch welche Schwierigkeiten und Herausforderungen ergeben sich dadurch?
Das ist ein ganz dickes Brettes-Thema. In Baden-Württemberg haben wir an 20 Standorten, vorzugsweise im ländlichen Raum, insgesamt 7500 stationäre Plätze konzentriert. Exklusiv, nichts inklusiv. Und jetzt diesen Prozess zu organisieren, dass eben Dezentralisierung stattfindet, das ist gar nicht so einfach, weil es zum Beispiel in Städten kleinere Träger gibt, die sich auf den Standpunkt stellen, hier kommt man jetzt gerade recht. Was wollt ihr, die ihr jetzt über Jahrzehnte im ländlichen Raum mit euren großen Komplexeinrichtungen alles aufgesogen habt, was wollt ihr jetzt in Stuttgart, was wollt ihr in Pforzheim, in Karlsruhe, in Reutlingen? Auf euch haben wir gerade gewartet. Das heißt, wir haben ja im Grunde zwei Fronten. Und ich bin sehr froh, dass jetzt das Sozialministerium auch auf meine Anregung hin einen Prozess organisiert, um diese beiden Träger, die kleinen Träger, die vor Ort sind, und die großen Träger, die aber dezentralisieren wollen, weil sie dezentralisieren müssen, weil alles exklusiv ist, was sie bis jetzt gemacht haben, dass man die beiden Fronten so zusammenbringt, dass hoffentlich im Konsens und im Einvernehmen die künftigen Förderrichtlinien ausgestaltet werden, dass mehr ambulant betreutes Wohnen in den Städten ermöglicht wird. Ob das dann das echte ambulant betreute Wohnen ist oder ob das Achtereinheiten, Vierereinheiten oder 24er-Einheiten sind, da möchte ich mir jetzt im Moment nicht festlegen, das ist auch Frage der Träger selber. Aber auch das ist ein Thema, wo es um Geld geht. Weil diese Einrichtungen, die sich jetzt im ländlichen Raum befinden, die können auch nicht einfach sagen, wir sagen zu unseren Mitarbeitern, geht halt jetzt von Ravensburg nach Stuttgart. Die haben ja in Ravensburg vielleicht Kinder oder haben in Ravensburg ein Haus gebaut oder fühlen sich in Oberschwaben wohl. Und jeder Arbeitsplatz und jeder Wohnsitzer, der aus einem ländlichen Raum abwandert, ist einer zu viel, weil die ländlichen Räume bei uns auch allmählich leiden unter der Entleerung des ländlichen Raums und weil für jeden Einwohner weniger der Bürgermeister oder der Landrat 1.000 Euro weniger auch aus dem Finanzausgleich bekommt. Also jeder Bürgermeister ist eigentlich gut beraten, für die Komplexeinrichtungen zu kämpfen, für eine exklusive Einrichtung zu kämpfen. Und das macht die ganze Geschichte auch nicht viel leichter. Aber wir sind, wie gesagt, auf dem Weg und ich hoffe, dass wir bis in einem Jahr da auch Ergebnisse vorzeigen können.
Jetzt kommen wir zu der auch nicht leichten Frage, wenn man von diesen Exklusiveinrichtungen ein Stück wegkommt und sagt, das muss, und das ist ja gut, näher zu den Menschen insgesamt, viel mehr in die Gesellschaft hinein, habe ich die Befürchtung, und die teilen Sie wahrscheinlich auch, dass am Ende doch noch eine Form von Exklusivität übrig bleibt, nämlich die Betreuung der ganz schwer Behinderten. Dass man sozusagen unter den Behinderten dann wieder eine Zweiklassengesellschaft schafft, die einen, denen Inklusion geschieht und den anderen, die auf der Strecke bleiben. Könnte das sein?
Das ist ein Dilemma, wo ich auch selber mit meinen eigenen Überlegungen, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht fertig bin. Wenn man das, was man als Wunsch und Wahlrecht der Angehörigen im Fall der Schule, der Eltern bezeichnet, wenn man dieses Wunsch und Wahlrecht mal zu Ende buchstabiert, wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass Eltern eines Kindes mit einer geistigen Behinderung, wo in der Grundschule oder auch in der Sekundarstufe 1 die Rahmenbedingungen so sind, dass auch ein Kind mit Trisomie 21 die Möglichkeit hat, dort beschult zu werden, die werden dann natürlich ihr Kind, oder nicht natürlich, aber wahrscheinlich, ihr Kind in der Regelschule tatsächlich gut aufgehoben wissen und fühlen. Aber wenn ein Kind schwerst mehrfach behindert ist, wie funktioniert das in der Regelschule? Ich sage, es gibt Länder, wo es überhaupt keine Spezialeinrichtungen mehr gibt. Das gibt es. Also Norwegen zum Beispiel hat so gut wie alle Spezialeinrichtungen abgeschafft und dort werden selbst schwerst mehrfach behinderte Kinder in der Regelschule beschult. Aber da muss man dann genau hingucken, was die Norweger für Rahmenbedingungen haben. Das ist ein Öland. Und die geben jedes Jahr 7,5% des Bruttoinlandsproduktes ihres norwegischen BIP für Bildung aus. Deutschland gibt keine 7,5% BIP, Bruttoinlandsprodukt, für Bildung aus. Deutschland sind es 4,8%. Aber das sind dann die Fragen, die sich stellen. Und insofern, wie gesagt, ich bin mit meinen Gedanken da auch noch nicht ganz fertig. Aber es kann darauf hinauslaufen, wenn es beim Wunsch- und Wahlrecht so bleibt, ja.
Kommen wir noch zu einem sehr komplexen Thema. Da geht es nicht unbedingt um Wunsch- und Wahlrecht, aber sehr wohl auch um das Thema Inklusion, um das Thema Teilhabe, nämlich die Frage des Rechts des Lebens, auch von Behinderten ganz am Anfang des Lebens. Und selbstverständlich auch die Frage, wie viel Zumutung herüber und hinüber sein kann. Wir Kirchen, denke ich, stehen an der Stelle eindeutig auf dem Standpunkt, dass man sagt, jedes Leben hat sein Recht. Und Tests, die an der Stelle selektiv wirklich in allzu früher Zeit und vielleicht auch zu gewiss umgehen und sind mit großer Vorsicht zu betrachten. Andere sagen, man kann das Eltern auch nicht zumuten, in diesem Sinne befürchten zu müssen, dass sie einen solchen Weg mit ihren Kindern gehen müssen und. Wie sehen Sie die Sache?
Da sind wir ja in einem ganz aktuellen Thema drin. Ich habe das vorher auch angedeutet. Bundestag, PID-Debatte, jetzt in Baden-Württemberg die Frage, wird der Bluttest bei Trisomie 21 zugelassen, ja oder nein? Schwieriges Thema. Ich persönlich denke, dass natürlich jede Frau das Recht hat, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchte. Aber ich denke auch, dass bei diesem Bluttest, über den wir jetzt reden, in die ganze Debatte eine neue Qualität reinkommt. Warum? Wenn es relativ einfach ist im Vergleich zur bisherigen Diagnostik, relativ einfach ist, einen Gendefekt festzustellen, dann ist das das eine. Aber wenn ich mir dann überlege, was heißt es in die Zukunft hinein projiziert, was heißt es im Hinblick jetzt über Down-Syndrom hinaus für chronische Krankheiten anderer Art? Was heißt es im Hinblick auf andere Genkrankheiten? Wo stehen wir in 10, 20, 30 Jahren beim Thema, soll eine Frau ein Kind austragen nach Test, ja oder nein? Also da wird es mir wirklich Angst und Bange. Und dieses Designer-Baby, was da immer an die Wand gemalt wird, so falsch ist diese Horrorvision nicht. Und deswegen, mir geht es jetzt weniger jetzt um eine Stigmatisierung oder Diskriminierung einer einzelnen Frau, die sagt, ja, ich würde das machen. Mir geht es darum, dass ich eine gesellschaftspolitische Diskussion anstoßen möchte an diesem Punkt, damit die Gesellschaft insgesamt mal drüber nachdenkt, ob alles, aber wirklich alles, was wissenschaftlich und technisch machbar ist, auch tatsächlich gemacht werden muss. Das ist mein Thema.
Sehr, sehr, sehr nachdenkenswerte Sätze. An der Stelle auch die Frage der Bereicherung von Menschen, die ganz anders sind. Ja, wenn wir auf die Frage von Design kommen, an dieser Stelle im Blick auf kommende Generationen, ist ja immer die Frage, kommt dadurch etwas von der großen, großen Vielfalt, auch von der durchaus schmerzlichen, aber großen, großen Vielfalt des Lebens auf einmal zu kurz. Menschen, die uns unendlich bereichern auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, wir hätten noch die Möglichkeit, 1, 2, 3 Fragen hier aus der Runde mit aufzunehmen, die Sie zu diesem Thema bewegen. Gibt es ob Rückfragen oder von Ihrer Seite?
Es gibt bisher keine Einrichtungen, in denen Eltern mit ihren jetzt älter werdenden Kindern untergebracht werden können. Was wird hier vom Land aus gemacht, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden?
Also ich würde gern mit meinem Kind in eine Einrichtung ziehen, wo das in meiner Nähe ist, und ich würde mich da als Altersvorsitz mich dann niederlassen. Aber solche Einrichtungen gibt es überhaupt nicht.
Also die Frage im Prinzip sozusagen des betreuten Wohnens als Mehrgenerationenhaus, auch mit behinderten Kindern zusammen.
Also ich habe mir jetzt bis zum heutigen Tag, ich bin jetzt seit über 35 Jahre politisch aktiv und habe mir einen Grundsatz gesetzt: Wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich das zu. Und deswegen muss ich jetzt in Ihrem Fall schlicht und ergreifend passen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sowas nicht möglich sein soll, so etwas zu realisieren. Aber ich nehme das als Anregung gerne mit und lasse das mal prüfen, ob und inwieweit so mehr Generationen wohnen von Eltern mit behinderten Kindern oder Verwandte oder wie auch immer, in welcher Konstellation, ob sowas nicht in Zukunft vielleicht auch etwas besser unterstützt wird, wenn es das noch nicht geben sollte. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich darf das jetzt einfach mal so mitnehmen als Anregung, dass man dem vielleicht mal etwas nachgeht.
Wir haben hier im Kirchenbezirk in Efringen auch ein Pilotprojekt, wo es darum geht, Leute zum einen im Alter und Leute mit entsprechenden Einschränkungen in einem Haus gemeinsam zu betreuen. Das weiß ich in Efringen. Aber mit allen Problematiken, um jetzt gleich an der Stelle wieder eine Schneise zu schlagen, dass man sagt, das ist auch deshalb so geschickt, weil man dann vielleicht für die Betreuung behinderter Kostensätze abrechnen kann, die nicht so hoch sind, wie wenn man sie. Das ist wieder die Schattenseite des Ganzen. Gell? Wobei man immer, wenn Sachen nicht so viel, also wenn es da Synergien gibt, warum nicht? Aber dann eben nicht allein um des Sparens willen, sondern auch mit Sinn und Ziel.
Vielleicht sollte man nicht vergessen, zu erwähnen, was wir hier in Nagold an einigen in diese Richtung vorbildlichen Projekten haben. Und dazu gehört es, was die Erlacher Höhe hier hat in Möglichkeiten in unserem Sozialkaufhaus und auch weiter draußen zeitweise Anstellungen von solchen, die sonst nicht gut eine Arbeitsmöglichkeit haben. Und dazu gehört natürlich die GWW hier, was auch etwas ganz Vorbildliches ist. Und außerdem, das sind lauter Dinge, mit denen ich näheren Kontakt habe. Und außerdem gehört in einem unserer Gemeindehäuser eine Gruppe von psychisch Kranken, die von Sozialarbeitern vorbildlich betreut werden. Jetzt tätst du etwas dazu sagen zu dieser Art von Projekten, die wir hier haben. Man soll es nicht vergessen, was hier läuft.
Ich räume ein, dass ich jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Termin hier in Nagold mich jetzt nicht im Detail sachkundig gemacht habe, aber ich weiß, dass es hier eine ganze Reihe von, man sagt ja heutzutage, Leuchtturmprojekten auch gibt. Und ich darf bei der Gelegenheit erwähnen, dass es eine Inklusionslandkarte gibt, die mein Kollege auf Bundesebene, der Herr Hüppe, entwickelt. Und wenn dann solche schönen und vorbildlichen Beispiele in dieser Karte auftauchen, dann wird es sozusagen übers Internet weltweit verbreitet. Und der Hübe wird übrigens das eine oder andere Projekt, wo man wirklich sagen kann, sowas hat Modellcharakter, sich noch im Lauf dieses Jahres angucken. Vielleicht kommen wir dann auch noch in Nagold vorbei.
Ich möchte da ein bisschen am Anfang, als ich dazu kam, eingreifen. Sie haben da gesagt, dass die Industrie und die Betriebe die Quote nicht erfüllen, um Leute inklusiv oder zu inkludieren. als Unternehmer und ich repräsentiere so ein bisschen das Handwerk, habe ich das bei vielen Kollegen und im eigenen Betrieb schon erlebt. Es ist eben auch unheimlich schwierig, jemand in einem gewissen Leistungslevel zu haben. Und das viel größere Problem ist, wenn dann diese Personen dieses Niveau nicht zu halten, das Unternehmen am Leben zu halten. Und solange dieser Spagat nicht irgendwie gelöst wird, was eigentlich nichts kostet, sondern was nur Veränderungen im Bereich Arbeitsrecht oder sonst was Bedeutung hätte, solange wird die Bremse nach wie vor relativ intensiv wirken.
Also das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Einmal wird ja die Grenze gesetzt, dass jemand mit einer Behinderung erst dann in einem Betrieb eingestellt werden sollte, wenn der Betrieb mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das ist das eine. Das zweite, gleichwohl mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Baden-Württemberg, mehr als die Hälfte hat keine Menschen mit Behinderung im Betrieb, obwohl sie verpflichtet wären, jemand einzustellen. Aber was mich jetzt insgesamt bei aller Kritik optimistisch stimmt bei dem Thema, es gibt ja nun heute schon einen Fachkräftemangel. Und ich bin mir relativ sicher, dass alle Arbeitgeber, egal ob das Handwerksbetriebe, ob das, oder gerade Handwerk gilt sowieso, aber auch andere Betriebe, Produktionsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, gut beraten sind, ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft noch besser zu pflegen, um ihre Fachkräfte, ihre qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Und wenn der demografische Wandel tatsächlich so weitergeht, dass der Fachkräftemangel immer größer wird, dann wird eines Tages auch, oder gerade werden auch Menschen mit Handicaps größere Chancen haben am Arbeitsmarkt, als das im Augenblick der Fall ist. Setzt allerdings voraus, dass sie, da gebe ich ihm absolut recht, dass man mehr qualifiziert, dass man auch mehr unterstützt, dass man auch zum Beispiel ja, Programme fährt, wo eben solche Unterstützungsmaßnahmen rauskommen. Es gibt im Moment ein Programm, das heißt Initiative Inklusion. Würde ich Ihnen empfehlen, da vielleicht mal mit der Agentur Kontakt aufzunehmen. Die sind verpflichtet, das Programm umzusetzen. Da geht es immerhin um 12 Millionen Euro aus dem Ausgleichstopf für Assistenz von Menschen mit Handicaps im Betrieb. Also es wird schon was gemacht, aber unterm Strich gesehen ist es in der Tat nicht so einfach, wie man es gemeinhin glaubt. Da stimme ich Ihnen zu.
Jetzt haben wir Sie als Mahner und gleichzeitig als Optimisten kennengelernt. Jetzt wollen wir vom Optimisten Weimer am Ende noch eine kleine Prognose. Wo werden wir zum Thema Inklusion in 10 Jahren stehen? Was denken Sie?
Also hoffentlich weiter als heute. Nein, wissen Sie, ich bin einerseits möchte ich schon Visionen haben. Ich gehöre nicht zu der Kategorie Helmut Schmidt, der sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich will Visionen haben, aber ich bin auch jetzt 35 Jahre politisch unterwegs und weiß, dass das alles nicht so einfach ist und Inklusion ist ein dickes Brett. Aber jetzt haben wir angefangen, mal das dicke Brett zu bohren und dass wir hoffentlich in 10 Jahren ein deutliches weiteres Stück drin sind in dem Brett und irgendwann rauskommen. Davon bin ich überzeugt, dass Deutschland insgesamt immer auf dem Weg sein wird, inklusiv zu werden. Und das Ganze im Prozess, ich glaube, da stimmen wir auch überein.
Genau. Ja, lieber Herr Weimer, das war uns eine große Freude, dass Sie auch im Blick auf unser Projekt Kirchen auf der Landesgartenschau nicht nur ein Stück Integration, sondern jetzt wirklich auch ein Stück Inklusion, Teilhabe hier leben und gelebt haben und bei uns Talkgast bei Unter den Linden waren. Vielen herzlichen Dank, Herr Weimer.
Vielen Dank Ihnen.
Wir wollen diesem Dank auch einen ganz sichtbaren Ausdruck verleihen. Das ist zum einen ein Stück Flechtkunstwerk. Hier ist ja auch viel Flechtkunst in dieser Kirche aktiv und inkludiert dann eine Flasche Wein. Vielen herzlichen Dank und einen guten Tag. Auch Ihnen einen guten Tag.